Hey, liebe HörerInnen, an dieser Stelle ein kleiner Tipp von mir. Iss was, Dog, aber bitte nicht irgendwas. Ich fütter meinen Hund Ticker liebevoll, aber vor allem 100% ausgewogen und gesund mit den Produkten von Hill's Science Plan. Ich sag mir immer, Wissenschaft kann mehr und Hill's erforscht schließlich schon seit über 75 Jahren das Thema Tiernahrung wissenschaftlich und unterstützt mit den gewonnenen Erkenntnissen ein langes und gesundes Tierleben. Und deshalb werden sie ja auch von TierärztInnen empfohlen. Mir ist bei Ticker vor allem das Thema Verdauung wichtig. Gesundheit fängt ja schon im Magen-Darm-Trakt an und ausgewählte Trockenfuttersorten von Hill's Science Plan enthalten die Active Biome Plus Multi-Benefit Technology, die das natürliche Mikrobiom deines Haustiers unterstützt. Wenn du es auch mal testen willst, geh auf www.tierarzt24.de. Mit dem Code HILLS20 bekommst du 20% Rabatt und das ohne Mindestbestellwert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby und einige spannende Themen am Wochenende. European Champions Cup und Challenge Cup, beziehungsweise Champions Cup und Challenge Cup, so ganz European ist es ja nicht mehr. Pro D2 National und natürlich die erste Liga der Frauen. Viel Programm. Ich sag's aber an dieser Stelle auch noch einmal, was Champions Cup und Challenge Cup angeht, werde ich mich wirklich nur auf die französischen Vereine konzentrieren. Der Rest ist nicht so ganz mein Thema und auch nicht mein Interesse, wenn ich ehrlich bin. Der Challenge Cup insgesamt fällt nicht unbedingt in meinen Interessenbereich, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Dazu kommen wir noch allzu viel von französischer Seite aus, gibt es ja ohnehin nicht zu sagen. Von daher fangen wir am besten mal mit dem Champions Cup an. Freitagabend ging es los mit Bordeaux gegen die Sharks. Ganz witzig, sehe hier gerade auf meiner Übersichtsseite, die ich hier vor mir habe, hat die Website auch das Logo der Sail Sharks eingefügt. Aber natürlich sind es nicht die Sail Sharks, gegen die sie gespielt haben, sondern gegen die Sharks aus Durban. Ein relativ interessantes Duell, denn Co-Trainer bei den Sharks aus Durban, beziehungsweise KwaZulu-Natal, ist natürlich Yannick Brü, der ehemalige Coach von Bayonne, der nächste Saison ja Bordeaux übernehmen wird. Insgesamt ein Spiel, das eigentlich deutlicher für die Sharks hätte ausgehen müssen, denn Bordeaux haben insgesamt, na sagen wir mal, mit der dritten Wahl gespielt. Ich meine, an einigen Stellen waren Spieler auf dem Feld, die lange nicht mehr allzu viel Spielzeit bekommen haben. Jules Gimbert wird natürlich ein wenig mehr Spielzeit bekommen müssen, nachdem Yannis Gourcq hat sich ja vor 2 Wochen mit seinem Roller verletzt, beziehungsweise auf der Heimfahrt vom Spiel mit dem Roller einen kleinen Unfall gehabt, formulieren wir es mal so rum. Nancy Quang hat seit Anfang des Jahres nicht mehr wirklich gespielt. Ich glaube, im Februar, März hatte er ja sein letztes Spiel. Nicht wirklich erste Wahl oder auch zweite oder dritte Wahl auf der 15. Renato Giammaroli, ein junger Italiener, auch noch sehr früh im Laufe seiner Karriere, war jetzt nicht unbedingt das erste Team, mit dem sie angetreten sind. Auf der anderen Seite natürlich mit Bongeni Mbonambi, mit Evan Etzebeth, mit Makazole Mapimpi, Werner Kock, François Fenta, doch eine ganze Reihe von aktuellen Springboks, Sia Kulisi, schon fast vergessen, Gerbrand Grobler, der ja Frankreich doch relativ gut kennt, vielleicht nicht den französischen Rugby gut kennt, war ja doch eine ganze Zeit wegen Doping gesperrt, als er in Frankreich war, bei Racing. War auch bei Stade Français, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber kennt Frankreich relativ gut. War bei Racing, ja, genau, so. Er kennt Frankreich relativ gut. Aus meiner Perspektive relativ oder gute Leistung, dass Bordeaux so lange mitgehalten haben, weiß ich nicht, ob ich zwangsläufig damit gerechnet hätte. Wie gesagt, dritte Mannschaft, mit der Bordeaux angetreten ist, das war jetzt nicht unbedingt ein Spiel, wo ich gesagt habe, okay, also das ist jetzt all or nothing. Ja, es ist der zweite Defensivbonus, den sie geholt haben und viel mehr haben sie noch nicht. Gut, waren auch erst 2 Spiele, aber trotzdem, die Gruppenphase ist ja fast schon wieder vorbei. Es war ja im Vornherein schon so ein kleines bisschen die Diskussion und wir hatten es angesprochen hier, ob Bordeaux wahrscheinlich sich eher auf die Liga konzentrieren wird. Dort stehen sie ja nur so mittelgut da. und die Ziele dort zu erreichen, wäre wahrscheinlich wichtiger als im Champions Cup, muss man sagen. Von daher kann ich schon verstehen, dass sich hier Schlüsselspielern wie Mathieu Jalibert, wie Maxime Lucu wichtige Pausenzeit gegeben haben. Es geht ja diese Woche schon früh weiter. Donnerstag sind die ersten Spiele wieder. Donnerstag, Freitag, Samstag ist ja keine Pro D2, sondern nur Top 14. Von daher ist es sehr ärgerlich, dass sie hier rotiert haben. Aber es ist insgesamt schon verständlich. Und dafür muss man sagen, es ist eine sehr solide Leistung, dass sie mitgehalten haben. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, die Sharks hatten die Anfahrtzeiten, haben wir letzte Woche noch zu Hause, was ist Anfahrtzeiten, Anflugzeiten, Anreisezeiten, haben wir letzte Woche noch zu Hause gegen die Harlequins gespielt. Entsprechend dort vielleicht, ich meine, das ist eine Sache, die steckt in den Beinen, auch wenn die südafrikanischen Teams natürlich jetzt eine Saison Zeit hatten, sich daran zu gewöhnen. Aber gut, kommen aus dem südafrikanischen Sommer und haben diese lange Flugzeit und müssen sich dann bei eisiger Kälte dort beweisen. Aber es ist eben halt ein sehr, sehr gutes, personell besetztes Team. Von daher, ja, nicht überraschend. Castres sind in einer ähnlichen Situation wie Bordeaux, beziehungsweise ja schon seit einigen Jahren, wo Castres immer so ein kleines bisschen der Running Joke, der Running Gag dieses Wettbewerbs ist, die immer teilnehmen oder fast immer teilnehmen, aber nie wirklich spielen. Gegen Edinburgh eine klare 31-20 Niederlage, die deutlich höher hätte ausgehen können. 23 Penalties hat Castres weggegeben. 23. Das ist schon eine katastrophale Leistung. Wenn man ehrlich ist, auch wenn man unehrlich ist, eine katastrophale Leistung, 23 Penalties weggegeben, das ist eine Disziplin, die, ich weiß nicht, mir fällt so spontan keine Liga ein, in der das akzeptabel wäre. Schon, was Disziplin angeht, eine katastrophale Leistung. Aber ansonsten muss man dazu, glaube ich, nicht viel sagen. Castres konzentrieren sich auf die Liga, haben auch nicht unbedingt die Tiefe, um zwei Wettbewerbe zu spielen, sitzen da in einem ähnlichen Boot wie Bordeaux, nur vielleicht auf einer etwas tieferen Ebene, weil Bordeaux dann eben dann doch auf vielen Posten doppelt gut besetzt ist. Luxus, den Castres nicht unbedingt hat. Lyon hat 20-28 gegen die Saracens verloren, nach einem katastrophalen Auftakt, nach 20 Minuten lagen sie schon 15-0 hinten, riesige Probleme in der Gasse, haben 6 hintereinander nicht gefangen. Wenn du solche Probleme hast, dann kannst du natürlich so ein Spiel auch nicht gewinnen, gerade gegen eine Mannschaft wie die Saracens, die ja nun mal eins der Top-Teams der Welt sind. Es ist, denke ich, dann selbstverständlich natürlich ärgerlich, dass sie es am Ende nicht geschafft haben, noch in den Defensivbonus zu kommen, beziehungsweise sich diesen Defensivbonus haben nehmen lassen, die Chance auf den Defensivbonus haben nehmen lassen. Aber ja, du darfst eben, es ist natürlich irgendwo, jetzt kann man sagen, okay, sie haben sehr, sehr gut gegengehalten und ist ja alles schön und gut, aber damit ist Lyon einmal mehr sehr, sehr früh aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem Rennen. Insgesamt muss man sagen, sehr enttäuschendes Ergebnis oder ein sehr enttäuschendes Wochenende, eine sehr enttäuschende letzte Woche für den französischen Rugby, für den französischen Sport allgemein. Und jetzt kann man natürlich über das Fußball-WM-Finale denken, was man möchte. Für meinen Teil habe ich es nicht geguckt, hätte ich auch nicht geguckt. Ich würde gern von mir überhaupt nicht jetzt boykottiert, um mir auf die eigene Schulter zu klopfen. Aber gut, ich hätte es so oder so nicht gesehen oder geschaut, vielmehr. Aber da ist natürlich auch ein wenig Enttäuschung da. Und dann war ja noch das Riesenthema mit Bernard Laporte, der unter der Woche letzte Woche Dienstag, wegen Korruption und Machtmissbrauch schuldig gesprochen wurde, zu 2 Jahren Haft auf Bewährung und 75.000 Euro Geldstrafe. Mohamed Altrat, der ja irgendwo so ein kleines bisschen am Kern der ganzen Sache steht, beziehungsweise nicht er, sondern der Deal mit Bernard Laporte bezüglich der Trikotsponsoring-Vergabe, wurde zu 50.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Weil er natürlich, ja, er hat seine Position ausgenutzt und ja, er hat wohl bestochen, aber er hat eben nicht die Machtposition, die Bernard Laporte in dieser Situation hatte, entsprechend dort die Strafe höher. Ist jetzt noch die große Frage, wie es da weitergeht. Als Vizepräsident des Weltverbandes ist er ja in Anführungszeichen beurlaubt, erstmal auf eigenen Wunsch, wie es so schön heißt, von seinen Posten zurückgetreten oder seine Posten zur Ruhe gelegt, ohne sie aber abzugeben. In Frankreich klammert er sich aktuell weiter an seinen Posten. Da er in Berufung geht und Einspruch eingelegt hat, ist das Urteil nicht rechtskräftig und er damit nicht automatisch von seinem Posten enthoben, sondern da es aktuell ja keine Verurteilung in dem Sinne gibt, aufgrund des Einspruchs und der Berufung gibt es dort erstmal keinen legalen oder keinen rechtlichen Ansatz für eine Amtsenthebung, auch wenn die amtierende Sportministerin dort natürlich Druck ausübt. Eine Sache, mit der Bernard Laporte natürlich gut umgehen kann, hatte diesen Posten ja selber schon einmal inne, war ja Sportminister unter Nicolas Sarkozy, hat also von den Besten gelernt, was Korruption angeht natürlich, nicht politisch. Aktuell ja auch im Knast, der gute Nicolas, wie dem auch sei. Ne, aber dort bleibt es sicherlich sehr spannend, wird sicherlich bis 2023 alles in seiner Macht Stehende tun, um bis Ende der WM am Posten zu bleiben, um die WM-Trophäe zu überreichen, um seine Position ein bisschen zu festigen. Mal schauen, wie es da weitergeht. Wie dem auch sei, negative Nachrichten gab es genug, auch auf sportlicher Seite. Racing 14-10 gegen die Harlequins verloren in London. Auch dort muss man sagen, Racing aktuell Vorletzter mit einem Punkt, hinter ihnen nur Castres, die vier letzten Plätze im Pool 1, belegt von französischen Teams oder von den vier französischen Teams, läuft dort noch nicht so ganz. Aber man muss sagen, alle vier wahrscheinlich jetzt schon, ich sag mal, fast ausgeschieden. Racing, auch dort muss man sagen, ja, sie haben rotiert, aber Racing natürlich ein unglaublich gut besetztes Team. Weltklasseleistung von Finn Russell, der wieder wirklich in Form findet, hat wohl für 1,14 Millionen Euro Jahresgehalt bei Bath unterschrieben. Mal schauen, ne? Was natürlich irgendwo wild ist, wenn man bedenkt, was das Salary Cap in England aktuell und in den nächsten Jahren ist. Auch wenn das natürlich wahrscheinlich nicht das Jahresgehalt, sondern das Gehalt über die Vertragslänge ist. Es ist natürlich aber, selbst wenn man sagt, er verdient dann was 300.000 im Jahr bei drei Saisons oder etwas mehr, dann ist das natürlich von 4-5 Millionen schon recht große Happen bei 30 Spielern. Ne? Wie dem auch sei. Ist natürlich die rote Karte für Kamitha Mitha. Hat Racing natürlich nicht geholfen. Aber natürlich trotzdem sagen, wenn, natürlich kannst du sagen, Trevor Nyakane ist nicht erste Wahl bei Racing. Aber er ist natürlich trotzdem Weltmeister und Springbok. Also es ist natürlich irgendwo, wo du sagst, ja, Racing haben rotiert, stimmt das, aber ist ja eine Frage des Levels. Ne? Wie dem auch sei, die europäische Kampagne haben sie dieses Jahr komplett in Sand gesetzt. Nach dieser haushohen Pleite gegen Leinster, die ja schon außergewöhnlich gutes Jahr haben, 57-0 gegen Gloucester jetzt am zweiten Spieltag, schon nicht schlecht. Aber gut, schwer zu sagen, was bei Racing da so schief gelaufen ist. In der Liga läuft sehr gut, dafür nicht in Europa. Letztes Jahr war es andersrum, da lief es in der Liga mittelmäßig und dann haben sie dafür Europa drehen können. Gut, letztes Jahr hatten sie ja Auftaktspiel gegen die Ospreys, die ja jetzt tatsächlich mal ein sehr, sehr gutes europäisches Spiel hatten. Aber insgesamt natürlich kein herausragendes Top-Team Europas sind. Zumindest seit mehreren Jahren nicht. Früher sicherlich anders, ne? Aber wie dem auch sei, das war ein Racing und Europa dieses Jahr. Das war ein Satz mit X. Jetzt hatten sie auch noch kein wirkliches Heimspiel. Vielleicht ist das dann auch nochmal ein Faktor. Man sagt, okay, haben nicht auf dem heimischen Kunstrasen gespielt. Aber naja, Clermont hat 23-16 bei den Leicester Tigers verloren. Das kann man, denke ich, so stehen lassen. Keine Überraschung. Sehr positiv, dass sie nah dran geblieben sind und einen Defensivbonus geholt haben. Mit dem Sieg gegen die Stormers ist das dann jetzt eine Ausgangslage, mit der man durchaus arbeiten kann. Und ich finde es auch nicht dramatisch, wenn Clermont, die ja nun wirklich kein Top-Team mehr sind, gegen ein englisches Top-Team wie die Leicester Tigers mithalten kann, so gut mithalten kann, ist das, denke ich, gerade nach dem Sieg gegen die Stormers ein weiteres Ausrufezeichen, dass man mit Clermont in Europa dieses Jahr weiter rechnen kann und muss. Ausrufezeichen, wollte gerade sagen, hat auch La Rochelle gesetzt, aber eigentlich muss ich sagen, war ja so ein kleines bisschen dieses Hickhack. Wo wird denn jetzt gespielt? Ursprünglich natürlich, oder haben gegen Ulster gespielt, ursprünglich am Ravenhill angesetzt, beziehungsweise, wie heißt es jetzt? Was ist jetzt in ein paar Jahren? Ich habe vergessen, wie es heißt. Kingspan? Irgendwas sowas in der Richtung? Keine Ahnung. Ravenhill ursprünglich dann aufgrund der Witterungsbedingungen als Geisterspiel angesetzt und dann auf das RDS in Dublin verschoben und von dort dann ins Aviva Stadium verschoben. Immerhin wohl knapp 145 Fans aus La Rochelle haben die Reise geschafft und ein 29-0 Lauf in der ersten Halbzeit für La Rochelle miterlebt. Endstand 29-36 mit 2 Bonuspunkten für Ulster, die ja nun wirklich eine katastrophale Saison spielen. Bin nicht ganz sicher, wie hoch sie das erste Spiel letzten Endes verloren haben, aber es war auch hoch zu 0 gegen die Sale Sharks. Entsprechend minimale Chance für Ulster vielleicht noch was zu holen, aber ja, dass sie da so dieses Spiel, das Spiel eingestellt haben und Ulster nochmal so rankommen lassen nach der Pause in der zweiten Halbzeit, schon bitter. Insgesamt natürlich trotzdem, kann man sagen, ja, sie haben gewonnen, haben hoch gewonnen, kein Offensivbonus geholt, bei 36 Punkten natürlich auch ein wenig schade, ne? Aber gut, sie sind damit trotzdem Tabellenführer im Pool 2 und das ist dann erstmal, ist denke ich mal okay, damit kann man leben. Montpellier Ospreys war eine Katastrophe, Ospreys sehr spannend, so ein bisschen Barbarian-Style, mit diesen sehr bunten Trikots, in denen sie gespielt haben. Und die Frage, ob euch das sowas interessiert, ob ich nochmal eine Sonderfolge zu den europäischen Trikots machen soll. Da gibt es einige sehr spannende. Clermont zum Beispiel hat ein sehr schönes, finde ich. Andere haben weniger schöne. Racine, Toulon, Po. Das ein oder andere. Castres war auch, ist auch ein sehr hässliches europäisches Trikot. Naja, wie dem auch sei. Es ist alles, wie es ist. Ospreys in diesen bunten Trikots, wo jede einzelne Farbe irgendwie einen Verein, einen Amateurverein in der Region repräsentieren soll. Und dann haben ja alle Spieler noch zusätzlich Stutzen die Stutzen ihres Heimatvereins, ihres Ausbildungsvereins getragen, was ich sehr nett finde. Montpellier haben sehr zwiegespalten letzten Endes, wie Montpellier gespielt hat, war letzten Endes Gedränge, 100% vom eigenen Ball, 16 von 17 eigenen Gassen gewonnen, was auch ein sehr, 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 sehr solider Wert ist. Aber den Rucks war das eine Katastrophe, haben da den Ospreys wirklich jeden Raum gelassen. Und dann kannst du natürlich auch nicht gewinnen, wenn du es nicht schaffst, irgendwo mal so ein bisschen Phasenspiel aufzuziehen, ein bisschen kontinuierlich was rauszuziehen. Es war schon ein sehr, sehr kontrollierter und ordentlicher und souveräner Sieg von den Ospreys. Die ja nur, wie gesagt, Swansea ist jetzt nicht unbedingt ein Ort, wo man sagt, okay, also da muss man Angst haben hinzufahren. Gut, sie haben auch in Montpellier gespielt, da spielt sie keine Rolle, aber ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Wie dem auch sei, sie sind kein europäisches Top-Team, in Klammern mehr. Dass Montpellier es nicht schafft, so ein Spiel zu gewinnen, spricht schon Bände. Vor allem auch gemessen an dieser wirklich mauen Leistung gegen London Irish, dass sie zwar am Ende gewonnen haben, aber souverän war es nicht, ist das natürlich nochmal so eine Sache, wo man sagt, naja, also Titelambition unterstreicht das jetzt nicht gerade. Titelambition kann Toulouse haben. Aber man sagt, es war nicht das beste Spiel, das sie je gespielt haben, sondern eigentlich ein Spiel, in dem sie weitestgehend und kontinuierlich unterlegen waren gegen die Sale Sharks, dass sie dann aber am Ende trotzdem mit 45-19 gewonnen haben. Insgesamt, es hätte auch eigentlich 52-12 ausgehen müssen. Am Ende ja diese kleine Farce, wenn man ehrlich ist, wo die Sale Sharks nach der Sirene hatten sie den Ball schon, oder hatten sie noch die Chance, diesen dritten Versuch zu legen, Vorball über der Linie. Ich weiß, die Kommentatoren haben das ein bisschen anders gesehen, aber ich kann die Entscheidung in der Form nachvollziehen, vielleicht auch, weil ich nicht ganz objektiv bin, aber das ist nochmal eine andere Frage. Und nachdem die Sale Sharks dann das Spiel eingestellt haben Toulouse eben auf der anderen Seite dann den Versuch gelegt, aus dem eigenen Mahnfeld raus, der dann zurückgepfiffen wurde, weil angeblich Thomas Ramos einem Spieler der Sharks einen Kopfnuss gegeben hätte. Ehrlich gesagt war das für mich aus den Bildern nur nicht wirklich abzulesen. Und wenn man sich das Verhalten der Sales-Spieler im Vorlauf ein bisschen anguckt, ist das, wo man sagt, okay, also selbst wenn es da eine leichte Berührung mit dem Kopf gegeben hat, wäre das für mich jetzt, wo ich sage, okay, also dafür, dass der Sales-Spieler seine Hand in den Augen von Thomas Ramos hatte, oder auf den Augen vielmehr, ich weiß nicht, ob es wirklich in den Augen war, aber es war in jedem Fall Hand im Gesicht auf den Augen, wo er sagt, okay, also sollte es da was gegeben haben, was die Bilder eigentlich in der Form nicht wirklich hergeben, dann fände ich das jetzt auch nicht so dramatisch. Ja, so wie es ausgegangen ist, in dem Fall eine rote Karte für Tom Ramos, Versuch für Sale. Spielt letzten Endes keine Rolle. Sale haben damit weder einen Offensiv- noch einen Defensivbonus gekriegt. Toulouse haben ihren Offensivbonus nicht verloren. Es spielt für das Spiel keine Rolle. Aber es ist jetzt natürlich die Frage, ob er gesperrt wird. Capuozzo verletzt, Jaminet verletzt. Damit Toulouse trotz drei herausragender und international spielender Fullbacks auf dem Schluss dann eben doch nicht besetzt. Bitter. Wie dem auch sei, La Rochelle damit erst im Pool 2, Toulouse zweiter, beide mit 9 Punkten. Clermont und Montpellier. Für Clermont habe ich größere Hoffnung als für Montpellier, die bisschen lustlos gewirkt haben gegen beide London Irish und die Ospreys. Challenge Cup können wir auch relativ schnell abhaken. Brief gegen Connacht, 24-31 für die Iren. Ich gucke nochmal, aber nein, hatte ich eigentlich schon gesehen. Oskar Rixen, unsere Berliner Vertretung im Brief, hat nicht gespielt. 1600 Fans nur im Stadion, nicht mal ein Viertel von dem, was normalerweise im Stadion ist. Und das ist eine Sache, die sich ja im Challenge Cup in den weitesten Teilen durchzieht. Schon ja, sehr, sehr deprimierend insgesamt. Glasgow Warriors gegen Perpignan, 26-18 gespielt im Murrayfield, auch aufgrund der Nichtbespielbarkeit des Platzes in Scotstoun. Wobei ich sagen muss, ich finde es ein bisschen, ich dachte, der ganze Punkt von diesen 3G, 5G-Pitches, wie auch immer sie auch heißen, wäre, dass man sie immer bespielen kann, egal bei welchem Wetter. Aber gut, sei es drum, spielt keine Rolle. Perpignan interessiert sich null für diesen Wettbewerb. Auch das kann ich nachvollziehen, vor allem nachdem sie ja letzte Woche dann, hatten sie schon rotiert und haben trotzdem wichtige Spieler verloren durch Verletzungen. Entsprechend hier noch vorsichtiger gewesen für diese Partie. Absolut nachvollziehbar. Toulon, traditionell doch ein Verein, der diesen Wettbewerb spielt. Die nehmen jeden Titel mit, den sie kriegen können. Dan Bigger mit seiner Premiere für die Rouge et Noir. Im Mayol 29-7 mit Offensivbonus gegen Bath. Auch denke, das ist eine Partie, die hat man im Champions Cup hin und wieder doch auch mal gesehen. Aber meistens mit diesem Ausgang. Und in Pool 2 hat Stade Français bei den Lions in Johannesburg verloren. Auch da muss man sagen, ja, bei der Reise für diesen Wettbewerb. Scheiß drauf, wenn ich das so formulieren darf. Po hat etwas überraschend bei den Newport Grand Dragons gewonnen. Nicht überraschend, weil ich nicht glaube, dass, wenn beide in Top-Besetzung antreten, Po dieses Spiel nicht gewinnen müsste, was sie absolut müssen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass Po versuchen, dieses Spiel zu gewinnen, wenn ich ehrlich bin. Stecken ja dann doch so halb noch im Abstiegskampf. Und gedacht, okay, die werden sicherlich versuchen, so ein bisschen ihre Spiele zu reduzieren. Eine Sache, die Bayonne in jedem Fall gemacht hat, 7-45 zu Hause gegen Benetton Treviso verloren. Schon ein kleines bisschen lachhaft, wenn man ehrlich ist. War letzten Endes, wo du sagst, okay, es ist aber wie immer, ne, also es waren letzten Endes, wie viel waren im Stadion? Knapp 4000, wenn überhaupt. Auch nicht mal ein Drittel, nicht mal ein Viertel von dem, was normalerweise in Bayonne im Stadion ist. Der Wettbewerb interessiert halt einfach nicht. Wo du sagst, okay, selbst wenn du hier jetzt dich qualifizierst und weiterkommst, dann spielst du, wenn es gut läuft, spielst du dann gegen die Teams aus dem Champions Cup, die es nicht gepackt haben. Und es ist eine Sache, ich verstehe diesen Wettbewerb nicht. Du qualifizierst dich für den Wettbewerb, indem du aufsteigst. Gut, das betrifft jetzt nur noch die Top 14, aber vorher war es ja auch in der Premiership so. Du qualifizierst dich dafür, indem du aufsteigst und du kriegst. Jetzt ist es noch einfacher, sich über die Liga für den Champions Cup zu qualifizieren. Und selbst wenn du es schaffst, diese Gruppenphase zu überstehen im Challenge Cup, spielst du dann die Verliererrunde aus dem Champions Cup. Dieser Wettbewerb ist, ich weiß nicht, ist so. Vor allem diese Gruppenphase, die jetzt wirklich einfach so nutzlos. Weil ich kann jeden Verein, der verstehen, der sagt, ja, okay, also weißt du, diesen Wettbewerb bei den Reisezeiten und für das, was du als Belohnung kriegst, nämlich ein Spiel gegen eine Mannschaft, die es im Champions Cup nicht packen konnte, dafür darfst du jetzt die Gesundheit deiner Spieler riskieren und im Zweifelsfall lange Verletzungen und hohe Kosten, die du auch nicht reinkriegst. Weil, wie gesagt, die Spieler wollen bezahlt werden, aber Brief hatte 1600 Leute im Stadion. Für was soll das denn? Das ist, wie gesagt, ich kann den Fans ja keinen Vorwurf machen. Es geht mir ja genauso. Willst du wirklich bei um die 0 Grad im Stadion sitzen und zwei B-Teams zugucken, die einen irrelevanten Wettbewerb ausspielen. Meine 1600 Leute, ich mache hier nicht mal Witze, wenn ich sage, zu den Freundschaftsspielen oder zu den Testspielen im Sommer waren mehr Leute im Stadion. Und aus gutem Grund. Da ist noch ein bisschen, die Sonne scheint, ist noch ein bisschen Optimismus und Hoffnung vor der Saison da. Ich verstehe es, alle Mannschaften sollen spielen und alle Mannschaften sollen TV-Gelder kriegen. Ja, klar, da verstehe ich. Rational. Emotional ist dieser Wettbewerb für mich. Es tut mir leid, ich weiß, einige von euch schätzen diesen Wettbewerb sehr und ich kriege jedes Mal, wenn ich meckere, kriege ich wunderbare Nachrichten auf Instagram und Twitter. Und es tut mir wirklich leid. Ich möchte es euch wirklich nicht vermiesen, wenn ihr eure Freude daraus kriegt. Dann ist das schön und das freut mich für euch. Ich möchte euch das wirklich nicht nehmen. Und trotzdem lasse ich mich jede Woche wieder dazu hinreißen, über diesen Wettbewerb herzuziehen. Aber es fällt mir wirklich schwer, es nicht zu tun. Es ist irgendwo, ja, ich verstehe es nicht. Es ist, also emotional, wie gesagt, rational verstehe ich es vollkommen. Aber emotional ist dieser Wettbewerb einfach überflüssig. Ich würde mir wirklich wünschen, dass sie mittelfristig anpeilen zu sagen, okay, nicht jeder muss europäisch spielen. Lass uns wirklich dafür sorgen, dass europäische Qualifikation eine Sache ist, die schwer ist, die schwierig ist, wo man sagt, okay, wir haben was erreicht. Und wenn das heißt, man hat weniger Spiele und weniger, aber lass, okay, ne, aber muss es ja nicht mal heißen, ne? Es gibt sicherlich Formate, die man haben kann, auch wenn man sagt, mit der gleichen Anzahl von Spielen, auch wenn man sagt, okay, nicht jeder muss europäisch spielen, lass uns wirklich dafür sorgen, dass der Champions Cup ein Wettbewerb ist, wo man sagt, okay, die Mannschaften haben hart dafür gearbeitet, sich zu qualifizieren, das ist wirklich was wert und das ist gut. Und dann kannst du sagen, okay, wenn jetzt wirklich nur noch, wenn du den Champions Cup mit 12 Teams ausspielst, 4 Teams aus Frankreich, 4 aus England, 4, sagen wir vielleicht 6 aus der URC, damit mehr Länder dabei sind, okay, ne, dann sind wir bei 14 Teams, gut, das ist eine krumme Zahl, aber mal sagen wir 5 aus jeder Liga, sind wir bei 15, haben wir 3 Fünfergruppen, schön, lässt sich bestimmt was mitmachen und dann hast du noch aus jeder Liga 4 weitere Teams, die Challenge Cup spielen und dann fühlt sich das wirklich wie ein relevanter Wettbewerb an. Und dann sagst du, okay, es ist, die Qualifikation ist nicht geschenkt, die ist nicht, es fühlt sich nicht mehr wie der Verliererwettbewerb an. Also eine Sache, die ich mal gelesen habe, das war einer der treffendsten Kommentare, die ich je gesehen habe, wo es dann darum ging, um den Challenge Cup Sieg von Lyon im letzten Jahr, wo es darum ging, es ist sehr schön, dass wir den Challenge Cup gewonnen haben, nur dass wir den Challenge Cup überhaupt gespielt haben, ist scheiße. Es ist sehr schön, dass wir den Challenge Cup gewonnen haben, nur dass wir überhaupt einen Challenge Cup spielen, heißt, dass wir scheiße sind. So rum. Und ich entschuldige mich für die Wortwahl. Das war nicht elegant, aber so war es formuliert. Wollte jetzt nicht ein Zitat verfälschen, was sehr treffend war irgendwo. Ich würde mir da schon wünschen, wir haben jetzt sehr viele Veränderungen in der Formatstruktur gesehen und ich muss sagen, ich habe auch so ein kleines bisschen den Überblick verloren, was genau jetzt wie genau dieser Wettbewerb funktioniert. Ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, aber keine Ahnung. Was ist es, 12 Teams, davon die ersten 8 jeweils von den 2 Gruppen in den ins Achtelfinale und die nächsten 3 in Challenge Cup und nur der letzte von den 12 Teams aus jeder Gruppe fliegt raus. Ich meine, ganz ehrlich, also ist halt alles so ein bisschen, wo du sagst, also naja, ist nicht ideal. Ich höre jetzt auf zu lästern. Pro les deux. Auch dort schön. 17-12, ist das das Endergebnis gewesen? Tja. Ja, Biarritz 17-12 ist es ausgegangen. Der dritte, vierte Sieg in Folge für Béziers. Etwas überraschend, diese Serie, nachdem sie ja vorher lange wirklich sehr, sehr mau gespielt haben und setzen sich so langsam ein bisschen aus dem Abstiegskampf ab. Wir sehen jetzt nach Ende der Hinrunde so einen kleinen Vierkampf. Sagen wir mal Dreikampf um den Nichtabstieg. Massy ist dann doch schon ein bisschen weiter abgeschlagen. Aber so langsam setzen sich so ein bisschen ab. Dieses Ultimatum von Präsidiumsseite scheint wirklich Wunder gewirkt zu haben, war ja das die Aussage, also wenn sie nicht 5 Punkte aus den Spielen gegen Wann und gegen Rouen holen, dann wird es einen Trainerwechsel geben. Und die Spieler, die Mannschaft, die sehr, sehr jung ist im Vergleich, von denen haben viele Spieler im letzten Jahr ihre Debüts von diesem Trainer bekommen oder von diesem Trainerstab bekommen. Und scheint da wirklich jetzt so ein bisschen sich zusammengerauft zu haben und sagt, okay, also zusammen für diese Menschen, die uns diese Chancen gegeben haben, dann schaffen wir das. Und scheinen da wirklich so ein bisschen diese Motivation gefunden zu haben, diese Negativserie zu brechen und eine positive Serie draus zu machen. Biarritz kann man natürlich sagen, okay, das ist nicht deren Jahreszeit. Traditionell ja eigentlich so ein, was ist traditionell, in den letzten beiden, zwei, drei Jahren eine Mannschaft, die sehr, sehr offen, sehr offensiv gespielt hat und dann natürlich in diesen Witterungsbedingungen nicht unbedingt so brillieren kann. Und dann schafft eine Mannschaft wie Béziers, die ja historisch gesehen schon für ihren Dampf als Rugby bekannt ist, man sagt, es ist ja nicht nur Béziers, sind generell die mediterranen Teams, ob es nur Toulon, Montpellier, Perpignan sind, Béziers natürlich auch, die dafür bekannt waren, für diesen sehr geschlossenen, für diesen sehr direkten Rugby, formulieren wir es mal so, die bei solchen Temperaturen und Wetter- und Platzbedingungen natürlich dann deutlich besser damit klarkommen. Von daher letzten Endes ein vergleichsweise logischer Sieg. Nicht, dass Biarritz sich wirklich anfangen muss, Gedanken zu machen. Sie haben noch Tabellenzweiter, natürlich fast, oder natürlich punktgleich mit Mont-de-Marsan und fast punktgleich mit Grenoble, abhängig von der Tabelle, wo die Punkte abgezogen sind und wo nicht. Aber ja, Béziers kann damit erstmal sehr beruhigt in die Winterpause gehen. Nevers hat mit Offensivbonus gewonnen, 39-13 gegen Agen, die seit ein paar Spielen oder seit einigen Spielen, seit drei, vier Spielen deutlich abgerutscht sind und deutlich abgefallen sind in der Leistung und jetzt auch aus der Top 6 rausgerutscht sind. Dankbares Spiel für Nevers, die jetzt mit 31 Punkten zwar auch punktgleich sind mit Béziers und Rouen, aber nachdem sie zwischenzeitlich ja auch auf dem Abstiegsplatz standen, damit erstmal beruhigt in die Winterpause gehen können. Da geht es ja erst am 5. Januar weiter. Und die Hinrunde dann eben doch auf einer versöhnlichen Note beenden konnten. Grenoble hat 38-15 gegen Massy gewonnen. Auch da muss man nicht allzu viel sagen. Offensivbonus haben rotiert. Und damit stehen sie jetzt relativ gut da. Massy, kann man jetzt wirklich sagen, 9 Punkte Rückstand auf den vorletzten Platz. 11 Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Hinrunde durch, das ist, ja, möchte nicht sagen, dass der Drops gelutscht ist. Aber allzu optimistisch braucht man, glaube ich, nicht mehr sein. Wann haben 35-21 gegen Provence Rugby gewonnen? Erik Marx kam von der Bank in der 56. Minute und hat dann noch für die Schlussnote gesorgt. Hat in der 79. Minute noch einen Versuch gelegt. Hatte die Saison schon einige gehabt. Daher großer Schritt, den er in die Saison trotz langer Verletzungspause noch gemacht hat. Julius Nostadt auf Seiten der Aixois oder auf Seiten von Aix-en-Provence immer noch verletzt. Daher nicht mit an Bord. Provence Rugby, die sich durchaus sehr positiv gemacht haben nach einem schwierigen Saisonstart. Ebenso wie Wann, die ja auch einen durchaus mittelmäßigen Saisonstart hatten. Wann scheinen die Kurve gekriegt zu haben, während Provence Rugby am unteren, oberen Tabellenrand sind. Also ein bisschen was muss da schon noch kommen. Aber ich sag mal, das ist jetzt ein Ergebnis, wo man sagt, okay, damit kann man leben. Das ist ein Spiel, das man durchaus verlieren kann. Anders sieht es aus in Rouen, die 6-26 gegen Aurillac verloren haben. Aurillac nicht unbedingt als Auswärtsteam bekannt, der zweite Auswärtssieg in dieser Saison. Zu Hause ungeschlagen, damit auf Tabellenplatz 6 vorgerückt. Durchaus überraschend. Jetzt kann man natürlich sagen, Rouen, die sehr ersatzgeschwächt angetreten sind, aber ist schon. Ich möchte Aurillac wirklich mal hervorheben, weil Hälfte der Saison ist rum. Ne? Dafür, dass sie mit einem sehr, sehr jungen Kader angetreten sind. Ja, der jungen Kader in der U23, die letzte Saison französischer Meister geworden ist, klar. Aber sie haben mussten ihren Kader stark verjüngen, viel aussortieren, haben fast ein Drittel des Budgets einsparen müssen, des Gehalts einsparen müssen, vielmehr. Es ist jetzt schon so, dass viele davon ausgegangen sind, ich eingeschlossen, dass Aurillac die Saison nur um den Klassenerhalt spielen. Aktuell solide Tabellensechster. Das war eine wirklich starke Hinrunde, die sie gespielt haben. Wie gesagt, zu Hause ungeschlagen, 2 Auswärtssiege. Für Aurillac ist das eine spektakuläre Leistung. Also gerade die beiden Auswärtssiege haben sie teilweise ja nie. Kann man durchaus positiv hervorheben. Rouen, natürlich sage ich jetzt, das ist ein Spiel, das sie gewinnen müssen, keine Frage. Aber insgesamt mit den 31 Punkten und 7 Siegen aus 15 Spielen können sie mit zufrieden sein. Ziel ist der Klassenerhalt und da sind sie auf wirklich gutem Wege. Mont-de-Marsan, Carcassonne, 42-13 mit Offensivbonus für die Gastgeber. muss man auch nicht allzu viel sagen. Carcassonne nicht unbedingt in Topform, 50. Minute, das kann man vielleicht positiv hervorheben, gab es die Rückkehr nach langer Verletzungspause für Chris Hilsenbeck. Er ja eine Fußverletzung hatte. Mal gespannt, ob er sich seine Position wieder zurückarbeiten kann. Dorian Jones, einer der wirklich herausragenden Spieler, nicht nur der Mannschaft, sondern der Liga, aktuell auf der 10. Muss man schauen, ob man ihn dann auf die 12 vielleicht stellt oder auf die 15 vielleicht sogar. Aber er hat eine kleine Aufgabe für sich gefunden. Trotzdem Mont-de-Marsan natürlich gerade zu Hause durchaus sehr, sehr, sehr gutes Team. Dritter, Tabellendritter aktuell, punktgleich mit Biarritz auf Platz 2. Ich hätte nicht erwartet, dass sie dieses Spiel gewinnen. In der Höhe vielleicht, eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Sie haben Versuch gelegt, 2 Penalties, das ist schon okay. Ich finde es okay. Ist natürlich nicht brillant, aber das ist vielleicht nicht das Spiel, wo man sagt, okay, das ist die Partie, in der sie ihre Saison umdrehen. Sie sind nicht auf dem Abstiegsplatz. Ist das Ziel vielleicht schon mal erreicht. Den Abstiegsplatz, den vorletzten Platz, haben sie nämlich an Swayo Angoulême abgegeben. Die Hauptstadt des französischen Animationen, habe ich jetzt gelernt. Die französische Animationsbranche sitzt in Swayo Angoulême, beziehungsweise in Angoulême vielmehr. Wusste ich nicht, habe ich gelernt. Spannend. Wie dem auch sei. Spiel der Angst wurde es groß getitelt in der Depeche, der Lokalzeitung in Montauban, 25-19. Letzten Endes das Endergebnis, es wurde viel Druck gemacht von Seiten der Lokalpresse und natürlich von Seiten der Stadt und der Fans. Man sagt, okay, das ist das Spiel, wo wir unsere Saison drehen müssen. Das hat man den Spielern schon angemerkt, dass da wirklich viel Druck drauf war. Den Start ins Spiel durchaus ein bisschen vergeigt. Danach der Pause aber, oder die Pause genutzt, um sich gut zu sammeln, dann nochmal zurückgekommen und wichtig dann am Ende, oder kurz 2-3 Minuten vor Ende, einen Strafversuch erzwungen und in Überzahl des Gedränge dann mit der Sirene noch in einen Penalty verwandelt, mit dem sie Swayo Angoulême noch den Defensivbonus genommen haben, was sehr, sehr wichtig ist. Insgesamt also ein wirklich solides Ergebnis. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Montauban, Punktabzug steht durchaus im Raum. Damit wären sie dann trotzdem wieder auf dem Abstiegsplatz. Aber rein sportlich haben sie zumindest in diesem Spiel ihren Teil getan. Trotzdem natürlich ein Team, wo man sagt, okay, die hat man schon deutlich, deutlich, deutlich weiter oben verortet. Coulommiers hat 12-29 gegen Oyonnax verloren, muss man wahrscheinlich auch nicht allzu viel drüber sagen. Oyonnax ziehen einsam ihre Kreise am oberen Ende der Tabelle, 16 Punkte Vorsprung am Ende der Hinrunde auf Biarritz. Ich glaube, da gibt es die Saison keinen anderen Favoriten auf den Aufstieg als Oyonnax. Coulommiers sowieso immer ein bisschen schwierig, sind nicht unbedingt dafür bekannt, ein heimstarkes Team zu sein. Und gegen Oyonnax weiß ich auch aktuell nicht, ob ich da wirklich einen Vorwurf draus machen kann. Also was Oyonnax da aus Feld bringt, ist schon wirklich herausragend. Kommen wir zu National und mit einem etwas kontroversen Ergebnis. Valence Romand hat 25-0 gegen Cognac gewonnen. Nicht, weil sie es gespielt hätten. Wenn sie es gespielt hätten, wäre das Spiel wahrscheinlich deutlicher gewesen. Cognac allerdings hatten große Verletzungsprobleme, hätten keine erste Reihe stellen können oder keine vollständige erste Reihe stellen können und haben daher bei Valence den Antrag eingereicht, das Spiel zu verschieben. Den hat Valence abgelehnt, weil sie sich ihren Kalender in der Rückrunde nicht zu voll packen wollen. Entsprechend musste Cognac das Spiel aufgeben. Und ein aufgegebenes Spiel ist ein 25-0 Bonuspunktsieg. Den hat Valence damit bekommen. Ist das sportlich? Vermutlich nicht. Gerade wenn man bedenkt, dass oder aus welchen Gründen Cognac aktuell keine erste Reihe stellen können. Zum einen, unter anderem, weil einer ihrer Spieler im Koma liegt, hätte man vielleicht anders lösen können. Ich verstehe die Entscheidung von Valence rational, dass sie sagen, ja, wir wollen in der Rückrunde nicht irgendwie 6 Spiele am Stück spielen. Kann ich verstehen, ist vielleicht doch nicht so ganz Hashtag Rugby Values. Schwierig. Wie dem auch sei. 13-15 ist das Duell zwischen Bourg-en-Bresse und Dax ausgegangen, an der Tabellenspitze, Top-Duell. Bourg-en-Bresse, die wirklich solide verteidigt haben, keinen Versuch zugelassen als erstes Team diese Saison zu Beginn der Rückrunde. Trotzdem natürlich am Ende dieser Sieg für den US Dax, die um den Aufstieg mitspielen. Überraschend. Ich wir können ja nochmal kurz, ich gehe nochmal kurz darauf zurück. Pro Lideux haben wir unter anderem wie in der F1 einen starken Abstieg der Zuschauerzahlen gesehen. Pro Lideux lässt sich natürlich relativ einfach erklären. Aufstieg Bayonne, Aufstieg Bayonne und Aufstieg Massy. Du verlierst ein Team, das 12.000 Zuschauer im Schnitt hatte und kriegst dafür eins, das, naja, beim letzten Spieltag, letzten Heimspiel 800 Zuschauer hatte. So erklären sich diese 9%ige Abfall an Zuschauerzahlen. DAX wäre jetzt auch so ein Team, wo man sagt, okay, das ist nochmal eine Stufe unter Massy nicht, was Zuschauerzahlen angeht. Da haben sie eine ganze Menge. Aber es ist natürlich, DAX ist, haben jetzt schon das 10. kleinste Budget der Liga. In der dritten Liga, das wird in der Pro Lideux nicht so viel besser. Besser, ja. Aber wir reden, DAX ist ein kleiner Ort von 20.000 Einwohnern. Es ist jetzt auch kein Industriezentrum wie Oyonnax. Oyonnax ist auch kein so großer Ort, aber das Zuhause der gesamten französischen Silikonindustrie. Da ist Geld da. In DAX ist kein Geld da. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass DAX irgendeine Chance hat, sich in der Pro Lideux zu halten. Und dann sage ich halt, okay, wäre es mir lieber, wenn Valence aufsteigt oder Bourg-en-Bresse, die dann eben doch deutlich besser dastehen und vielleicht eine Chance haben, einen zweitligatauglichen Kader auf die Beine zu stellen. Ja, ein bisschen schade, weil es ist, Sport lebt von solchen Geschichten, aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen, für die nächste Saison fände ich es persönlich ein bisschen schade. Wie dem auch sei. Apropos nicht unbedingt konkurrenzfähige Teams, Rennes hat 8-10 in Suresnes verloren, ja, haben Defensivbonus gesammelt, ist schön, so richtig viel tut das an ihrer Lage nicht. Ich habe immer noch 8 Punkte Rückstand auf Jacques Cagren. Suresnes bleiben damit auf Platz 7. Auch ein Team, wo man sagt, ja, sie spielen um Aufstieg mit in der Theorie, aber man hätte auch da muss man sagen, sie haben einfach nicht die Infrastruktur. Die Tribüne ist zu klein und sie haben nur eine Tribüne. Es waren 800 Zuschauer da. Ich glaube sogar weniger, 600 vielleicht sogar nur. Na ja, spielen gut. Aber ich weiß halt, also das, was ich halt nicht ganz verstehe, ist, wie nachhaltig dieser Verein arbeitet. Weil letztendlich, wie gesagt, sind keine spektakulären Zuschauerzahlen. Geht auch gar nicht, weil sie haben nicht das Stadion dafür. Aber haben einen angeblich voll professionellen Kader seit dieser Saison. Haben angeblich alles professionalisiert. Unter anderem mit einem Anthony Claessens, der immerhin französischer Nationalspieler ist. Und seit woher kommt, ich verstehe noch nicht so ganz, wie dieser Verein sich finanziert. Ich habe eine Vermutung, aber nachhaltig ist das alles nicht. Und wenn dann irgendwann der Punkt kommt, in 2 Jahren und der Verein nicht aufgestiegen ist, was ja das erklärte Ziel ist, zweite Liga, und dann die verantwortlichen Personen sagen, ja, dann okay, dann nicht mehr, dann ist der Verein schneller, als das Suresnes sagen kann, in der mittlerweile sechsten Liga angekommen. Naja, auch schade, ne? Wie dem auch sei. Nizza Narbonne, 26-33 für die Gäste aus dem Département de l'Orde, mein Heimatverein, wenn man so möchte. Nizza natürlich ein Verein, der dem Racing Club sehr gut liegt. Weiß nicht, der wievielte Sieg es in Folge gegen Nizza war. Ist ja doch eine gewisse Rivalität zwischen den Vereinen. Ich glaube, es könnte der 6. oder 7. Sieg in Folge gewesen sein. Aber es gibt ja doch eine gewisse Rivalität, unter anderem wegen des Aufstiegsspiels, wo Nizza diese Saison, die Liga haushoch und mit Abstand angeführt hat. Und Narbonne, die als kleine, in Anführungszeichen, Emporkömmlinge, ihnen dann noch den Aufstieg in die 2. Liga vorletzte Saison genommen haben. Und damit kam ja dann irgendwie so ein bisschen der rasante Abstieg, innerhalb der Liga, sportlicher Abstieg, nicht ligatechnischer Abstieg für Nizza. Ich sage Emporkömmling in Anführungszeichen. Narbonne hat natürlich den deutlich, deutlich, deutlich größeren Namen als Nizza. Aber finanziell ist Nizza da, glaube ich, schon deutlich besser aufgestellt. Aber naja, natürlich ein bisschen bitter, dass Narbonne Nizza noch hat rankommen lassen und ihnen diesen Defensivbonus gegeben hat. Die beiden sind ja schließlich direkte Tabellennachbarn. Aber insgesamt ein sehr logischer Sieg aus meiner Perspektive, die sicherlich in dem Fall nicht ganz objektiv ist, aber wenn man bedenkt, welche Serie Narbonne gegen Nizza hat, ist das schon relativ klar. Albi Blagnac 24-13 für den SCA, auch keine Überraschung in dem Sinne, dass sie dieses Derby so klar für sich entschieden haben. Zu Hause durchaus ein sehr, sehr gutes Team, Albi Blagnac. Haben sich auswärts ein bisschen gemacht diese Saison, muss man in Ferne sagen, aber natürlich trotzdem kein wirkliches Auswärtsteam in dem Sinne. Albi führen ihre Serie fort, der vierte Sieg in Folge, glaube ich, kann man so unterschreiben. Burgua haben 20-15 gegen Carcassonne gewonnen, Mika Tjumenev hat 76 Minuten gespielt, am Ende aber die Gäste aus dem VAR ohne Versuch und mit nur einem Defensivbonus. Damit verändert sich an ihrer Situation auch nicht allzu viel. Auf dem 12. Platz nach oben 8 Punkte Rückstand, nach unten 8 Punkte Vorsprung mit Beginn der Rückrunde. Da wird sich nicht mehr allzu viel tun, schätze ich. Jetzt geht es dann wirklich nur noch darum, die Klasse zu halten. Und dann schauen wir weiter. Ich hatte ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Mit euch doch durchaus einen sehr, sehr guten Kader. Wäre mehr drin gewesen, vermute ich. Maxime Oldmann hat einen Versuch beim Sieg des Stade Sestarbet gegen Chambéry beigetragen. 22-16 ist das Spiel ausgegangen. Die beiden sind auch Tabellennachbarn. 10. gegen 11. insgesamt ein Ergebnis, wo man sagt, okay, das ist nachvollziehbar. Tabe müssen weiter daran arbeiten, ihr Publikum für sich zurückzugewinnen. 800 waren es vom Stadion, was immer noch sehr, sehr wenig ist für die eigenen Verhältnisse und für die Größe des Stadions natürlich auch. Aber muss man schauen, was draus wird. Chambéry für mich so ein kleines bisschen eine Enttäuschung der Hinrunde. Wenn man sowas haben kann, ja, kann man offensichtlich haben, aber hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Ich hatte schon gedacht, dass Chambéry die Saison wirklich vielleicht nicht um den Aufstieg mitspielen, aber zumindest ins Halbfinale kommen, hatte ich schon damit gerechnet. Haben ja ein bisschen Druck da, das Stadion wird groß renoviert. Für sehr, sehr viel Geld wird da dieses neue Stadion gebaut. Nicht nur für sie, sondern auch für den Fußballverein, aber unter anderem und eben auch hauptsächlich für sie. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge Druck, wo ich sage, ja, es ist sehr, sehr viel Geld, das in diesen Verein investiert wird von Seiten der Gemeinde. Da müssen eigentlich Ergebnisse dafür zurückkommen. Aber gut, kommen wir zu den Frauen. Und dort wurden von den sechs Spielen wurden vier gespielt. Bordeaux hat gegen Rennes gewonnen, 42-8. Muss man wenig zu sagen, Rennes sind immer noch nicht in Top-Besetzung. Caroline Drouin unter anderem fehlt immer noch. Während Bordeaux doch mittlerweile in Bestbesetzung angekommen sind. Und natürlich auch eins der Top-Teams der Liga sind, während Rennes sicherlich gegen den Abstieg spielen wird. Daher ist das ein Ergebnis, das man unterschreiben kann. Die nächsten Entwicklungen werden sicherlich sehr spannend bleiben, haben wieder im Chabon-Delmas gespielt. Ist, glaube ich, dann jetzt zu dem Zeitpunkt wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis sie offiziell Teil von Union Bordeaux-Bègles werden. Profitieren aber jetzt schon sehr stark von der Infrastruktur, von den Krafträumen, vom Trainingsgelände. Ist jetzt, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit und dann kann es für den Verein wirklich nur noch weiter bergauf gehen. Lens hat 12-15 gegen Montpellier verloren. Auch das muss man sagen, keine große Überraschung. Montpellier in Bestbesetzung angetreten und in Bestbesetzung ist Montpellier durchaus realistischer Titelkandidat oder sind durchaus realistische Titelkandidatinnen. Vielleicht nicht ganz, vielleicht noch ein kleines bisschen hinter Bordeaux, hinter Toulouse, Plagnac, aber schon, man sagt ja, das ist ein Ergebnis. Das ist ein logisches Ergebnis. Toulouse, Chili wurde abgesagt, genauso wie das Duell zwischen Romagna und Bobigny. Stattgefunden hat das Spiel zwischen Blagnac und Grenoble. 29-10 ist es ausgegangen für Blagnac. Wenig überraschend. Schon irgendwo ein Top-Spiel. Auch Grenoble, auch die Amazonen würden gerne oder haben die Ambition auf einen Halbfinalplatz. Aber Blagnac sind dann eben doch realistische Titelkandidatinnen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Aufstellung hier sehe. Nee, leider nicht. Kann ich sagen, ob Blagnac mittlerweile wieder in Top-Besetzung angekommen ist, aber insgesamt. Ich meine, Blagnac hat natürlich auch den Vorteil, dadurch, dass sie das Gros ihrer Spielerinnen selber ausgebildet haben und weiter ausbilden, sind ja wie bei den Herren durchaus ein Ausbildungsverein, ist da natürlich auch eine gute Tiefe da, sagen wir es mal so rum. Und zum Abschluss Lille-Lyon 12-18 für die Gäste, die Lyon ja durchaus auch doch ein gewisse Ambitionen auf Halbfinalplätze da. Dort natürlich seit dieser Saison mit deutlich mehr Unterstützung der Herrensparte. Ja, es war bis letzte Saison nicht unbedingt so, aber da merkt man wirklich eine Aufbruchsstimmung. Und da darf man sehr gespannt sein, wie es weitergeht. Apropos weitergehen, das war's für diese Folge des Podcasts. Für nächste Woche müssen wir mal schauen. Es gibt jetzt natürlich einen Top-14-Spieltag, bei dem ich aber nicht weiß, ob ich ihn abdecken kann. Bin über die Feiertage bei den Schwiegereltern und möchte natürlich meine Sachen nicht unbedingt mitnehmen. Ich glaube, das wird zu viel Aufwand. Vielleicht schaffe ich dann den Mittwoch oder Donnerstagabend eine Folge aufzunehmen, aber da sind wir ja schon fast beim nächsten Spieltag angekommen. Und daher müssen wir mal schauen, ob sich das lohnt. Aber da halten wir uns gegenseitig auf dem Laufenden und da schauen wir dann mal. Falls nicht, wir hören uns definitiv nicht mehr vorher. Daher schöne Feiertage und genießt die Zeit, genießt das gute Essen hoffentlich und bis dahin, tschüss.
Er hat alles gewonnen, Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Cheffe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden überall, wo es Podcasts gibt. Hey, liebe HörerInnen, an dieser Stelle ein kleiner Tipp von mir. Iss was, Dog, aber bitte nicht irgendwas. Ich fütter meinen Hund Ticker liebevoll, aber vor allem 100% ausgewogen und gesund mit den Produkten von Hill's Science Plan. Ich sag mir immer, Wissenschaft kann mehr und Hill's erforscht schließlich schon seit über 75 Jahren das Thema Tiernahrung wissenschaftlich und unterstützt mit den gewonnenen Erkenntnissen ein langes und gesundes Tierleben. Und deshalb werden sie auch von TierärztInnen empfohlen. Mir ist bei Ticker vor allem das Thema Verdauung wichtig. Gesundheit fängt ja schon im Magen-Darm-Trakt an und ausgewählte Trockenfuttersorten von Hill's Science Plan enthalten die Active Biome Plus Multi-Benefit Technology, die das natürliche Mikrobiom deines Haustiers unterstützt. Wenn du es auch mal testen willst, geh auf www.tierarzt24.de mit dem Code HILLS20 bekommst du 20% Rabatt und das ohne Mindestbestellwert.